So, einen wunderschönen guten Morgen. Es hat sich ja noch sehr schön gefüllt, da freue ich mich. Ja, ich starte damit, dass ich heute ja ein wenig overdressed bin, wie man denkt. Also gut, der blaue Anzug, okay, den kann ich immer anziehen, aber mit so einem Geglitzer und mit Silberschuhen, das ist ja schon so ein bisschen overdressed, finde ich, für so einen Gottesdienst. Aber das hat genau dazu geführt, dass ich diese Predigt eben halten werde. Denn ich habe ja eine Einladung rumgeschickt und die Predigt heißt ja heute, du bist eingeladen zur Hochzeit. Die Phase des Wartens. Und ich selber habe das Glück und die Freude, Ende des Monats meinen 50. Hochzeitstag zu feiern. Und so werde ich dann halt aussehen. Dazu möchte ich sagen, dass ich immer unseren Hochzeitstag gefeiert habe, den 5., den 10., den 20., den 25., den 30. Und dann hat mein Mann gesagt, aus, Schluss, mehr machen wir nicht. Das alles andere ist spießig. Alles andere ist Alter, 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 brauchen wir nicht mehr. Hatte ich mich mit abgefunden, machen wir nicht mehr. Jetzt im August, vor 2 Jahren, das wissen die meisten, da war ich lebensbedrohlich erkrankt. So krank, dass der Arzt zu mir gesagt hat, Frau Horten, ich möchte, dass Sie sich Gedanken machen, dass Sie Ihre Papiere zusammensuchen, denn Sie werden das nicht mehr schaffen. Und meine erste Reaktion war, aber, Silas sagte mal, aber, wir haben einen großen Gott. Aber, habe ich gesagt, ich glaube an Jesus Christus und Jesus, der wird mich heilen. Und da hat er gesagt, was Sie glauben, ist schön, aber ich möchte Ihnen mal aufzeichnen, wie das innen drin in Ihnen aussieht. Ihr seht, ich stehe hier, nach 2 Jahren. Daraufhin habe ich dann zu meinem Mann gesagt, jede Feier, die sich bietet, werde ich jetzt nutzen. Jeden Tag werde ich leben, werde meinem Herrn danken, dass ich leben darf. Denn das war das 2. Mal, dass Gott mir ein neues Leben geschenkt hat. Ich hatte das schon mal. Und daraufhin hat er ein Ja gesagt. Da habe ich selber schon gestaunt. Also wusste ich, da muss Gott seine Hände irgendwie mit im Spiel haben, wenn er Ja sagt zu einem 50. Hochzeitstag. Und aus der Gartenparty wurde eben doch jetzt mehr. Aber das ist auch gut so. Und darum sehe ich jetzt heute halt so aus. Und im Juni habe ich dann gedacht, jetzt freue ich mich 2 Jahre auf diesen Tag. Überall, wo ich hinkam, habe ich dann von meinem Zeugnis erzählt, was Jesus mit mir gemacht hat. Und habe dann immer gesagt, und bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Und im Juni sind wir im Urlaub. Und da denke ich, meine Güte, jetzt ist bald. Ich habe ja den Tag. Ich weiß, wann bald ist. Bald ist es soweit. Bin ich jetzt vorbereitet? Ja, das Zeug hatte ich schon. Die Äußerlichkeiten, die hatte ich schon. Wie sieht es innen drin in mir aus? Bin ich vorbereitet? Naja, da musste ich doch noch einige Überlegungen machen. Einiges haben wir umgestaltet. Und anders als Jesus das gleich in dem Gleichnis sagt, bin ich diejenige, die das so ein bisschen alles geleitet hat und nicht mein Mann. Aber er ist ja dabei, er kommt ja mit. So bin ich letztendlich auf diese Predigt gekommen, du bist eingeladen zur Hochzeit, die Phase des Wartens. Und viele, die das jetzt gehört haben, wissen ja schon, wo spricht Jesus in einem Gleichnis von einer Hochzeit. Und das ist ein etwas längeres Gleichnis, aber ich möchte euch das vorlesen. In Matthäus 25, 1 bis 13. Die 10 Brautjungfern oder Jungfrauen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei den 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn wiederkommt. Dieses Gleichnis ist bezogen auf die letzten Tage und Jesus hat gesagt, ich komme bald. Aber was bedeutet das, wenn Jesus sagt, ich komme bald? Ich wusste vor 2 Jahren, wenn ich sage, ich habe bald meinen Hochzeitstag, ich hatte den Tag. Ich weiß auch, wann ich die jetzt eingeladen habe, die Uhrzeit. Aber wir alle, die wir hier sitzen und gläubig sind, wissen nicht den Tag, wann Jesus wirklich wiederkommt. Und im Nahen Osten ist es so gewesen, damals und auch heute noch, dass die Hochzeiten völlig anders gefeiert wurden als hier bei uns. Die Braut bleibt bei sich zu Hause und wird von dem Bräutigam abgeholt. Und sie wusste nicht, wann der kommt. Die mussten einfach warten. Das hätte vielleicht um 22 Uhr sein können, aber oft liest man, ist es schon um Mitternacht, was dann der Bräutigam kommt. Das kennt man bei uns überhaupt nicht so. Und dieses Gleichnis hat mich damals, wie ich jung im Glauben war, überhaupt nicht angesprochen. Aber warum nicht? Weil ich es nicht verstanden habe. Erstmal Brautjungfern, Jungfrau, was bedeutet das? Das war damals für mich schon so ein altes Wort, aber es hat ja alles eine Bedeutung. Und darum möchte ich mit euch so ein paar Sachen durchgehen, was es wirklich bedeutet. Nämlich die Brautjungfern oder die Jungfrauen, wie man auch sagt, die stehen ja symbolisch für die Gemeinschaft, für uns, die wir gläubig sind. Und ihr kennt ja den Ausdruck, wir sind auch seine Braut. Aber Jesus hat bewusst gesagt, Brautjungfer oder Jungfrau. Und obwohl hier Männer unter uns sind, möchte Jesus damit sagen, ja, ihr seid meine Braut, aber ich spreche die Brautjungfer an, weil ich dich persönlich meine, dich als einzelner Gläubiger und nicht wir als Ganzes. Du bist gemeint. Und Brautjungfer oder Jungfrau eben natürlich dafür, weil wir rein und heilig zu ihm kommen sollen. Wir sollen ungeteilten Herzens sein. Wir sollen unseren Gott lieben. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Deswegen ist das eine ganz wichtige Bedeutung, die er uns da mitteilt. Die Lampen sollen natürlich den Weg ausleuchten, wenn wir ihm entgegengehen. Ich hatte erst meine kleine Petroleumöllampe mit und dann habe ich gedacht, nachher gieße ich die hier noch aus, das fehlt mir noch. Aber die Petroleumlampen sind tatsächlich damals so gewesen, nicht wie wir manche Lampen kennen mit Glas, dass man da durchgucken kann, sondern das waren Lampen aus Ton. Und man konnte überhaupt nicht erkennen, wie viel Öl war da drin. Das heißt, du hast da was reingefüllt, du hast nachgefüllt, du gehst mit dieser Lampe und irgendwann ging sie aus. Und wenn du diesen Vorrat nicht hattest, dann war sie halt aus, weil du nicht reingucken konntest. Sinnbildlich gesehen hat es damit zu tun, ich habe mich äußerlich für meine Hochzeit vorbereitet. Äußerlich sind wir für unsere Hochzeit vorbereitet. Aber wie sieht es innerlich in mir aus? Keiner kann in mir hineingucken, wie es innerlich ist, wie ist meine Substanz, wie ist meine Beziehung meinem Mann gegenüber. Feiern wir einfach nur so oder feiern wir wirklich, weil wir eine Beziehung haben? Die Aufteilung von 5 zu 5, die finde ich ziemlich krass, muss ich ehrlich sagen. Aber es zeigt diesen ganz großen, deutlichen Unterschied, dass er das sagt, das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Denn bei 5 und 5 habe ich gedacht, naja, 5 und 5, was bedeutet das? Die Hälfte sind klug und die Hälfte sind töricht. Wo gehöre ich zu? Wenn er jetzt 8 und 2 stehen würde, würde ich sagen, hey, hier, ich bin damit bei. Ich bin damit bei. Aber bei 5 und 5 ist diese Dringlichkeit gegeben, da tatsächlich selber persönlich rüber nachzudenken, Jesus, was möchtest du damit sagen? Wenn ich eine Brautjungfer bin, eine Jungfer, bin ich damit bei? Er möchte diese Dringlichkeit dir einfach aufs Herz legen, denk mal drüber nach. Die 5 Klugen waren eben vorbereitet, die waren wachsam. Die waren wachsam, hatten ihr Öl mit und sie waren vorbereitet, weil sie eine Beziehung im Glauben mit Jesus Christus standen. Das war ihre Vorbereitung. Während die Törichten, die stehen für die Menschen in der Gemeinde, die zwar Jesus kennen, die den Glauben bekennen, die auch zur Gemeinde gehen, die auch in eine Kleingruppe gehen, aber die oberflächlich ihr Leben leben. Oberflächlich, wie manche Ehe manchmal auch gelebt wird. Also wenn eine Ehe oberflächlich gelebt wird, werden sie mit Sicherheit nicht den 50. Hochzeitstag feiern, weil es auf die innere Substanz, auf die Beziehung drauf ankommt. Und da möchte Jesus auf hinauf, auf unsere Beziehung, auf die Gemeinschaft mit ihm. Diese 5 Törichten hatten keine tiefe Beziehung zu ihrem Gott. Denn das Öl steht für diesen lebendigen und tiefen Glauben mit Jesus Christus. Das Öl ist unsere innere Substanz, das ist unser Glaube. Und das ist ja dieses klassische Zeichen Öl für Salbung. Wir lesen das in der Bibel, für die Salbung oder für das innere Wirken in uns. Und das tut ja der Heilige Geist in uns, indem wir mit Jesus zusammen sind, indem wir mit ihm eine Beziehung haben, wird unsere innere Substanz immer stärker durch den Heiligen Geist in uns. Wir leben eine lebendige Gottesbeziehung. Wir stehen im Gebet, in die Hingabe für das Leben mit ihm nach Gottes Willen. Das ist das, was unser Wunsch ist, einfach vom Herzen her. Es ist kein Krampf, es ist kein oh, du musst. Also alle drei Mädchen sind ja nicht in Mission gegangen, weil sie gesagt haben, naja, also das müssen wir irgendwann machen, wir sind jetzt gläubig. Nee, weil sie ein Herz haben für Jesus, weil sie ein Herz haben, Menschen etwas Gutes zu tun, Nächstenliebe einfach zu leben. Und das ist total toll. Denn ja, es steht auch für gute Werke. Das ist so. Nicht nur für die Gottesbeziehung, die lebendig ist. Es steht für gute Werke. Aber nicht dafür, ich muss was machen, ich muss was aufbauen. Hier wird meine Arbeit gebraucht. Die Bibel spricht davon, von der Nächstenliebe. Und das sind die guten Werke, die entstehen, wenn du mit ihm eine Beziehung, eine Gemeinschaft hast. Dann leitet dich der Heilige Geist so, dass du gerne in Nächstenliebe etwas dienen möchtest. Du bist für den anderen Menschen da und lässt dich durch den Heiligen Geist einfach leiten. Und das ist das Öl, was immer nachgekippt wird. Und gerade das hatte mich damals, wie ich jung im Glauben war, richtig angefixt. Ich komme also in diese Kirche und man redet hier von Nächstenliebe und dann lese ich das Gleichnis und da steht da, die geben nichts ab. Da denke ich, das ist ja eine herrliche Nächstenliebe, die geben nichts ab. Ja, weil ich nichts verstanden hatte, weil ich ja gar nicht noch mit dem Heiligen Geist, ja, ich hatte mich entschieden, aber das ist ja ein Prozess. Du wächst ja weiter mit Gott und ich finde das so herrlich, dass wir ja auch lesen, Erkenntnis ist Stückwerk. Und das ist das, was Gott uns schenkt, wenn wir mit ihm zusammen sind, dass der Heilige Geist in uns wächst und wir immer mehr verstehen von seinem Wort. Denn etwas abgeben geht natürlich nicht. Weil wenn wir jetzt schon mitgekriegt haben, dass das Öl für den Heiligen Geist in uns, für die Beziehung, für das Leben mit ihm, für die Lebendigkeit steht, dann kann ich nichts abgeben. Es wäre ja schön, wenn man Manuela als Vorbild nimmt und sagt, oh, von Manuela weiß ich, die hat jeden Tag ihre Zeit mit dem Herrn, die hat Lobpreis und wenn es mal enge wird, ich klau mir was von Manuela. Geht nicht. Wir können nichts von irgendjemand anders übertragen bekommen, sondern es kommt darauf an, wie deine persönliche Beziehung, wie deine Gemeinschaft ist mit Jesus Christus. Auf nichts anderes kommt es drauf an. Also auch die jungen Leute, die dann sagen, wunderbar, wir haben jetzt Silas, der läuft dir voran und da gehen wir hinterher. Schön, du bist echt ein Vorbild. Gott hat Freude an dir, Silas. Aber jeder darf sagen, den nehme ich als Vorbild, aber meine Gemeinschaft mit dem Herrn, die muss ich mir alleine aufbauen. Darauf kommt es letztendlich an. Es ist nicht übertragbar. Und an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, kommt es tatsächlich darauf an, hast du Gemeinschaft gelebt? Denn dieses Gleichnis soll dazu dienen, dass du diese Einladung, die er dir ausspricht, sei wachsam, dass du die Einladung annimmst und das nicht als Druck empfindest. Sei wachsam, mehr sagt er nicht, sei wachsam, das ist eine Einladung. Er spricht von den 10 Jungfrauen und in dem Gleichnis bedeutet die 10 für die Jungfrauen wirklich etwas Besonderes. Denn wir haben gelernt, dass es die 10 Gebote gibt, dass es die 10 Plagen gibt. Und die 10 steht für eine komplette Gemeinschaft, für uns. Wieder mal einerseits für die Braut, weil es komplett ist, seine gesamte Braut. Aber er betont eben für diese 10 Jungfrauen, weil er dich und dich und dich und mich ganz persönlich meint, dass wir uns angesprochen fühlen, indem dass er sagt, seid wachsam. Der Bräutigam in der jüdischen Kultur hatte eine ganz völlig andere Rolle, als das heute bei unseren Hochzeiten ist. Damals bestimmten seine Handlungen den Ablauf der Hochzeit. Bei meiner Hochzeit habe ich eher meinem Mann gesagt, so machen wir das. Und er hat halt ja gesagt. Aber damals war das anders. Er, der Bräutigam, hat durch seine Handlung praktisch den Ablauf bestimmt. Und er holte seine Braut ab, aber zu einem Zeitpunkt, den keiner wusste. Sie mussten warten. Und das besteht für diese Unvorhersehbarkeit. Man weiß nicht, wann Jesus kommt. Wie ich mich vor 36 Jahren bekehrt habe, ich glaube, ich war 3-4 Monate erst im Glauben, da hat der Erste zu mir gesagt, Jutta, Jesus kommt wieder. Wirklich? Wann denn? Der kommt jetzt bald wieder. Wir können das jetzt so erleben. Und ich habe gedacht, was gibt's zu tun? Was muss man machen? Ich hatte keine Ahnung. Ich war viel zu jung im Glauben. Und seit ich Christ bin, kommen immer wieder Menschen auf mich zu, Jutta, Jesus kommt wieder. Ja, sage ich, das weiß ich jetzt. Der kommt wieder. Der wird auch wieder kommen. Aber was beinhaltet bald? Damals war ich erst hektisch und habe gedacht, ich muss lesen, ich muss lesen, ich muss mehr wissen, ich muss ihn mehr kennenlernen, ich muss in diese Gemeinschaft reinkommen, was kann ich tun? Aber Gott sagt ja nur, ich komme bald wieder, damit du weißt, dieses bald hat diese Dringlichkeit schon, an dir zu arbeiten, an diese Gemeinschaft, die du mit ihm hast, in diese tiefe Beziehung hineinzugehen. Wir wissen nicht, wann er kommt. Auch wenn du jetzt das von irgendjemandem hörst. Es kann sein, dass unsere Generation das erlebt. Aber bald heißt nicht wie bei meiner Hochzeit, dass da ein Tag feststeht. Bald heißt, er bestimmt durch seine Handlung den Ablauf und nicht wir. Und die Frage ist ja, in dieser Zeit des Wartens, in dieser Phase des Wartens, was passiert da mit uns? Wie bereiten wir uns wirklich vor? Und wir fragen uns vielleicht oft, ja, wann kommt der Bräutigam? Wann kommt Jesus wieder? Warum kommt er jetzt nicht? Wie viele sagen zu mir, würde er doch gerne kommen, der kann morgen kommen, wäre ich froh, wäre ich mit allem hier durch. Aber warum kommt Jesus nicht? Jesus kommt nicht, weil er möchte, dass alle Menschen sich irgendwie für ihn entscheiden. Und das haben noch nicht alle Menschen. Jesus möchte, dass die Menschen, diese fünf Personen und diese fünf Jungfrauen und diese fünf Jungfrauen, diese Dringlichkeit, dass man sich überlegt, wo gehöre ich wirklich zu? Er möchte einfach, dass du dich vorbereitest. Und er möchte so sehr seine Barmherzigkeit und seine Liebe dir zum Ausdruck zeigen, ich warte, weil ich dich so sehr liebe, weil ich mich danach sehne, dass du eine Gemeinschaft mit mir hast. Denn nur durch die Gemeinschaft wirst du in diesen Festsaal hineinkommen. Denn ihr habt gehört, wie ich das vorgelesen habe. Er hat gesagt, ich kenne euch nicht. Und du hast dich vielleicht für Jesus entschieden und du bist vielleicht mit ihm schon ein paar Jahre gegangen oder vielleicht bist du auch ganz neu. Aber mir persönlich war es wichtig, dass ich nicht nur sagen kann, ich kenne Jesus, sondern dass ich spüre in meinem Leben, in meinem Gebet, er kennt auch mich. Er ist für mich da. Er leitet mich, er führt mich, er redet zu mir. Und ich kann mit ihm Dinge besprechen und ich spüre inneren Frieden oder ich weiß, ich muss aufhören. Also bestimmte Dinge leitet er uns einfach und das gibt sein Wort ja auch her. Und in der Phase des Wartens, das ist letztendlich die geistliche Zeit von Jesu Himmelfahrt, bis er wirklich wiederkommt. Das ist die ganze Phase des Wartens. Generation über Generation haben schon gewartet. Aber wenn der Tag kommt, ist die Zeit eben nicht mehr da, um danach zu sagen, ich gehe los, Öl kaufen. Oh, Jesus kommt, er ist unterwegs. Jesus, das mache ich jetzt. Kann ich jetzt mit dir noch eine engere Beziehung knüpfen? Dann ist es vorbei. Diese Dringlichkeit möchte er uns einfach geben. Darum spricht er diese Einladung aus. Seid wachsam und seid in dieser Gemeinschaft, seid in dieser Liebe, seid in dieser Beziehung mit mir, weil ich möchte ja auch dich kennenlernen. Ich möchte für dich da sein. Dass die Braut in diesem Gleichnis gar nicht erwähnt wird, das ist mir am Anfang überhaupt gar nicht aufgefallen. Der Fokus in diesem Gleichnis liegt nämlich tatsächlich auf die einzelnen Hochzeitsgäste, auf die Brautjungfrau. Ich sag mal auch auf den Brautjungmann. Ne? Also Männer eben genauso, weil auch die Männer sollen rein und heilig vor ihm stehen. Auch sie sollen ungeteilten Herzens mit ihm einfach da sein. Und jeder Einzelne darf sich eben einfach prüfen, wie ist meine Beziehung, wie lebe ich die Beziehung mit ihm. Eine Zugehörigkeit einer Kleingruppe bei der Jugend, ob du Mitglied bist hier, das ist wie mit dem Übertragen von dem, was Manuela, was Axel, was irgendeiner von euch macht. Man kann es nicht übertragen. Eine Zugehörigkeit ändert nichts an der Tatsache, dass du deine eigene Beziehung aufbauen musst. Wir können es nicht. Und du kannst irgendwo ganz toll mitarbeiten, aber alles, was wir nach außen machen, alles, was nach außen glänzt, wie ich jetzt hier glänze, das sagt überhaupt gar nichts aus. Mein Innerstes, meine innere Substanz ist das, was aussagt. Meine innere Substanz, ob ich hier tatsächlich in der Leitung bin, ob ich predigen darf, ob ich andere Dinge machen darf, das sagt nichts darüber aus, wie innerlich ich mit Jesus gehe. Ja, und durch das Vertrauen, was ich von Axel habe, darf ich das. Aber ich könnte ja auch heucheln. Ich meine, ich bin jetzt 36 Jahre hier, die Leute kennen mich, das würde wahrscheinlich irgendwann auffallen. Aber darum geht es, Jesus, unser Innerliches, wie wir mit ihm zusammen sind, nicht wie wir außen sind. Das spielt keine Rolle. So schön das auch ist, so schön das auch aussieht, ihr seid alle jetzt komplett hier anwesend. Wie sollte ich jetzt machen? Die Hälfte trennen? Ach, die Hälfte gehört jetzt zu den Törichten und die andere Hälfte gehört zu den Klugen. Ihr seht aber alle gleich aus. Wie mache ich das denn jetzt? Ihr seht alle gut angezogen aus. Woran sehe ich das jetzt? Woran kann ich das erkennen? Ich kann es nicht erkennen. Niemand kann es erkennen. Und das ist ja auch gut so, denn Gott sagt, wir sollen nie verurteilen, wir sollen nie beurteilen, sondern wir sollen uns ja stärken, ermutigen. Und darum geht es um deine innere Substanz, um dein Leben mit Jesus Christus. Das ist die Phase des Wartens. Wir brauchen den Vorrat an Öl, wir brauchen den lebendigen Glauben. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus, damit der Heilige Geist in uns stärker wird, kraftvoll wird, dass du seine Stimme hörst, dass du ausbalancieren kannst. Gott, was war wirklich du? Und dann merkst du, du bist dem gefolgt und hast gedacht, nee, das war gar nichts. Nee, das war also gar nicht Gott. Ich muss also mehr Gemeinschaft haben. Ich muss seine Stimme mehr hören, mehr erkennen. Was möchte er wirklich zu mir sagen? Diese Hochzeit von Jesus hatte den Fokus auf das Warten. Aber das Gleichnis spielt sich letztendlich auf dem Weg zum Festsaal ab. Denn es geht nicht um das Fest selber, sondern es geht immer um die Phase des Wartens. Jesus spricht uns an in dieser Phase, wo wir sind, in unserem täglichen Leben. Der Bräutigam ist das absolute Zentrum in dem Gleichnis. Und mit ihm haben wir nachher die ewige Gemeinschaft in dem Festsaal. Und das ist doch unser Anliegen, oder nicht? Ich möchte in diesem Festsaal sein. Ich möchte dann da mit ihm sein. Ich möchte in dieser ewigen Gemeinschaft sein. Ich möchte mein ganzes Leben rückwärts sehen. Ich möchte sehen, was er alles noch getan hat, was ich gar nicht wahrgenommen habe in meinem Leben. Weil er uns ja leitet und führt. Und wir seine Stimme hören und suchen dürfen. Uns ausstrecken dürfen nach ihm. Und im Gleichnis schließt Jesus doch mit den Worten, deshalb seid wachsam, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde. Und darum ist es eine Einladung zu einer Hochzeit mit seiner gesamten Braut. Aber er meint und spricht dich persönlich an. Was mir jetzt wichtig daran geworden ist, ist genau dieser Punkt, dass wir alle gleich aussehen. Niemand weiß, wo du wirklich stehst. Und darum darfst du nur dich selber letztendlich prüfen. Wie sieht deine Lampe aus? Haben wir Vorrat? Bei den Törichten blieb das Licht ja nur dem Moment an, wo sie gegangen sind. Sie sind irgendwann eingeschlafen und das Licht ist ausgegangen. Und sie hatten nichts zum Nachfüllen. Sie hatten keinen Vorrat. Diese innere Sache, unsere innere Substanz, macht den Unterschied, wie lang unser Weg ist, den wir mit Jesus gehen. Ich weiß nicht, ob du 2 Jahre, 2 Monate, 3 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre mit Jesus gehst. Manchmal wird die Spucke ja lang. Ich kenne manche Personen, die sagen, naja, Christsein ist ja auch ganz schön anstrengend. Dann sage ich immer, warum? Ich finde das nicht. Ich finde das herrlich. Ich liebe die Herausforderungen, weil ich dadurch wachse. Weil natürlich deckt Gott was auf. Da hast du nicht richtig gehandelt, da darfst du nochmal wieder hingucken. Ja, das ist okay. Darum bin ich ja Christ geworden, weil er uns verändert in unserem Charakter durch den Heiligen Geist. Wir alle wollen ja wachsen. Die innere Substanz ist dieser große Unterschied von diesen beiden Gruppierungen, 5 Törichte und 5 Kluge. Jesus möchte mit uns, mit dem Gleichnis zeigen, dass in der Phase des Wartens, dass wir wach sein müssen. Wir müssen unsere Beziehung, wir sollten, müssen ist immer schlecht, wir sollten unsere Beziehung absolut an erster Priorität, an erster Stelle setzen, wenn wir Christen sind. Beide Gruppen hatten Lampen dabei. Beide Gruppen haben gewartet. Beide Gruppen sind müde geworden. Beide Gruppen sind eingeschlafen. Sah alles gleich aus. Keine Unterschiede. Nach außen hin, wie mit unserer Kleidung, alles gleich. Keiner sieht, wo du stehst. Aber dann, nachdem sie wieder aufgewacht sind, sah das einfach anders aus. Der Unterschied lag in der Hingabe für ihren Herrn, für Jesus, für den Bräutigam. Und sie wussten, wenn der Bräutigam kommt, nicht nur ich kenne ihn, sondern er kennt auch die Jungfrauen. Denn das Öl, der Charakter, die Hingabe, Die Kraft des Heiligen Geistes hat es ausgemacht, dass die Beziehung gefestigt und stark ist. Ich möchte einen ganz anderen Bibelvers damit reinbringen. Jakobus 5,14. Da spricht man eben auch von dem Öl. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Erstmal ist das traurig, muss ich ehrlich sagen, dass das fast gar nicht genutzt wird. Das ist lange her, dass wir als Älteste gerufen wurden. Aber wisst ihr was? Es geht ja nicht um das Öl. Ich habe manchmal eine kleine Flasche, da tue ich Zitronenöl rein. Einfach nur, damit es gut riecht. Das Öl macht ja den Kranken nicht gesund. Das soll vielleicht noch gut riechen. Aber hier werden ja Älteste genannt, weil man davon ausgegangen ist, dass sie eine innere Substanz haben, dass sie Glauben haben, dass sie das, was sie beten, auch wissen, ja, das tut Gott, deswegen kommen wir. Deswegen werden meistens die Ältesten gerufen, weil sie sagen, wenn die für mich beten, die haben Glauben. Ich schaffe das heute nicht, aber ich werde sie rufen. Und du darfst auch deinen Kleingruppenleiter rufen. Es kommt doch auf die Substanz des Glaubens an, was du innen drin hast. Und das bezeichnet dieses Öl, was wir haben oder wo wir mal was gehabt haben, und wo es einfach ausgegangen ist, weil es ausgelöscht wurde. Ich brauche Öl, damit ich brenne. Ich brauche den Heiligen Geist, damit mein Glaube wächst, damit ich standhaft bin, damit ich weiterkomme. Ich will ja nicht stehen bleiben. Ich will ja nicht heute hier stehen und ich habe mich in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Das wäre ja furchtbar. Ja, aber das sagen manche, das war schon immer so. Und das steht doch in der Bibel, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber Gott führt uns weiter. Das ist Erkenntnis, die er uns schenkt durch den Heiligen Geist. Und das kann jeder Einzelne für sich entdecken und wahrnehmen und aufnehmen. Es reicht eben nicht aus, wenn wir nur gut starten. Eine Lampe, die nicht brennt, wartet darauf, dass sie gefüllt wird. Wir alle sind jetzt hier Lampen. Aber diese Lampen warten darauf, dass sie brennt, dass die gefüllt wird, dass wir leuchten. Ja, und Lampen stehen für das Wort Gottes. Im Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort, wir haben die letzten drei Predigten von Axel gehört über das Wort Gottes. So, so gut. Ich liebe das. Das Wort Gottes und so krass, wie Axel das rübergebracht hat. Das zündet in mir von alleine schon etwas an und ich spüre, wie einfach der Geist Gottes in mir wächst und wie ich wieder richtig on fire bin. Ich liebe es dann, in dem Wort zu studieren, wie auch wenn man sich für so eine Predigt vorbereitet. Je mehr wirst du angezündet, wenn du diese Dinge dann wirklich auch umsetzt. Oder wenn du einfach sagst, ja, ich habe die Lampe, ich habe das Wort, das reicht hier erstmal. Ist noch taghell hier, ich brauche noch kein Licht. Aber irgendwann kommt der Tag, da brauchst du das Licht. Da reicht dir das Wort alleine nicht. Die Lampe und das Öl, die gehören zusammen. Die Lampe alleine, das Wort alleine, kann zu Gesetzlichkeit führen. Aber nur der Heilige Geist, der kann auch mal zum Übergedrehten führen. Wenn du das nicht mit dem Wort abgleichst, das passt nicht. Es muss zusammenpassen. Die Lampe und das Öl gehören zusammen. Das Wort Gottes und der Heilige Geist gehören zusammen. Sonst landen wir in einer Gesetzlichkeit. Denn bist du zwar bibeltreu, aber eigentlich findet jeder das ein bisschen komisch, wie du vielleicht lebst und denkst, ach, das soll Christsein sein. Du hast Gottes Wort, das ist absolut die Voraussetzung. Das ist deine Lampe. Aber die Lampe hat den Frauen alleine nicht gereicht. Die Lampe hat nicht gereicht, dass sie im Festsaal kommen. Und darum brauchen wir Nachschub. Wir brauchen immer wieder den Heiligen Geist. Wir brauchen immer wieder das Zusammensein mit ihm, damit wir aufgefüllt sind. Denn durch den Heiligen Geist verstehen wir das Wort. Du kannst noch so intelligent sein. Du kannst noch so einen hohen IQ haben. Du kannst die Bibel auswendig können. Ich habe früher im Pastoren-Ehepaar gearbeitet. Die kannten sich hundertprozentig im Wort Gottes aus. Aber sie hatten den Heiligen Geist nicht. Die haben ganz anders über Gott, über Jesus gesprochen. Ich sehe immer seine Liebe, seine Fürsorge, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Das sehen manche gar nicht. Das macht der Heilige Geist in uns. Und es folgt manchmal daraus, dass wir eben gesetzestreu werden. Und Jesus will uns einfach sagen, nimm mein Wort und fülle es mit dem Heiligen Geist. Lebe mit dem, was du von mir bekommst in dieser täglichen Gemeinschaft, wo wir zusammen sind. Lass dich auffüllen von mir. Geh in das Verborgene, wo Manuela von gepredigt hat. Spreche mit deinem Gott über all deine Dinge und sei still und höre, was sagt er dir, wie fühlst du dich? Sprich da zu deinem Herzen. Hast du Frieden in dir, weil er dir Zuversicht gibt? All diese Dinge regelt er für dich, mit dir zusammen, weil du in seiner Gemeinschaft einfach wohnst. Aber das Wort Gottes ist natürlich die Grundlage für alles Wirken des Heiligen Geistes. Sie gehören einfach zusammen. Und darum möchte ich nochmal betonen, wie wichtig das ist, dass man nicht eins alleine für sich nimmt. Weil auch das höre ich immer mal wieder. Ja, ja, ich lese im Wort Gottes, aber beten ist nicht so meine Stärke. Da habe ich einfach dann keine Zeit mehr zu. Ich habe morgens meine Andacht und dann ist das okay. Und ich nehme einfach mal ein Beispiel. Bist jung im Glauben und hast vielleicht gerade jetzt hier die drei wunderschönen Mädchen gehört, kommen aus der Mission und du sitzt hier jetzt und hast gedacht, da habe ich doch gerade gestern was gelesen, zum Beispiel im Jesaja 6,8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und du denkst, jetzt stehen die vorne da, das ist das Zeichen. Ich werde in eine Mission gehen. Ich brauche gar nicht mehr zur Lehre gehen. Ich breche jetzt hier die Zelte. Ich frage nachher, was muss ich tun? Und dann gehst du los. Das andere Beispiel ist, da ist jemand, ist nur im Heiligen Geist, und liest aber gar nicht im Wort. Hat vielleicht eine schöne Zeit mit dem Herrn, ist ganz spirituell und du hörst Gottes Wort und du denkst, was willst du mir sagen, Gott? Du möchtest mich vorbereiten für die Mission? Wunderbar, das mache ich sofort. Wieder das gleiche Beispiel. Die Mädchen sind hier, haben das gehört und man geht los. Aber beide Beispiele sind nicht perfekt, weil dem einen fehlt der Heilige Geist zu dem Wort und der anderen Person fehlt das Wort zu dem Heiligen Geist. Und in beiden Fällen könnte die Möglichkeit sehr, sehr groß sein, dass man einfach nach einem halben Jahr alles abbrechen muss, weil der Charakter noch gar nicht vorbereitet war für diese Mission. Weil Jesus möchte durch die Gemeinschaft mit ihm dich vorbereiten für das, was er für dich wirklich auch vorbereitet hat. Er hat jeden von uns berufen, aber er möchte, dass wir vorbereitet sind. Aber das geht nur mit dem Heiligen Geist. Und nach einer Zeit, wenn etwas schiefgelaufen ist, kann man sehen, ach, das Öl ist irgendwie daneben gegossen. Das hat mehr Schweinkram gemacht, als dass es passte. Das Öl gehörte nicht in die Lampe. Das Wort muss mit dem Heiligen Geist zusammen sein. Eins und da wieder eins, das getrennt zu nehmen, das passt nicht. Wir dürfen alles, was Gott uns zeigt, anhand des Wortes Gottes überprüfen. Und darum ist eine Zeit mit ihm, eine Gemeinschaft mit ihm so wichtig, weil es nicht nur darum geht, jo, ich habe 10 Minuten gelesen heute Morgen, jo, ich habe mein Gebet gemacht, mache ich eben schnell zwischen Arbeit und zwischen zu Hause. Ja, das ist gut, ich bin auch immer irgendwo unterwegs, wenn ich auf dem Fahrrad bin, ich bin immer in Gedanken mit ihm. Aber das ersetzt nicht die tiefe Gemeinschaft, die du mit ihm haben sollst. Wenn ich mit meinem Mann diese tiefe Gemeinschaft nicht hätte, wie sollte er 36 Jahre aushalten, die ich hier in der Gemeinde bin, in der Leitung bin, manchmal dreimal weg bin in der Woche? Und das trägt er mit Fassung und mit Würde, muss man sagen. Nicht immer lächelnd, aber er weiß, dass das ist gut. Gerade gestern hatten wir meine Schwimmgruppe zum Grillen da. Und eine Freundin von mir, das fällt mir jetzt gerade ein, ich bringe das mal eben kurz rein. Und die Freundin kommt morgens zu mir. Und die kommt immer, die hat das so gut drauf, zum unpassenden Zeitpunkt zu kommen. Und sie klingelt und ich denke, oh, ich muss mich vorbereiten. Und ich sage, du, tut mir leid. Entweder kommst du mit hoch und ich predige dir was vor, weil ich sofort gewittert habe, das ist jetzt ein Zeitpunkt für sie, die kann was Gutes hören. Oder aber du musst wieder gehen. Dann komme ich hoch, dann predige mir mal was vor. Also habe ich ihr die Predigt vorgepredigt. Das gibt mir Sicherheit, das einmal laut zu sagen. Und die sitzt da mit weinenden Augen und ich sage, was ist los, Christel? Nichts, ich bin nur so berührt. Ne? Okay, da denke ich, wunderbar. Abends beim Schwimmen, bei der Schwimmgruppe, wie wir gegrillt haben, erzählt sie das. Oh, Jutta hat gestern gepredigt. Ich habe eine Predigt gehört von ihr und das hat mich so berührt. Dann sage ich, das ist schön, wenn dich das berührt hat, aber wir müssen handeln. Darauf, auf jede Berührung darf eine Handlung auch sein. Ja, wir dürfen nicht jeden Sonntag hier kommen und sagen, oh, das war eine Predigt. Silas, wie der das gemacht hat. Klasse. Manuela, das Herz von Jesus, wie du das rausbringst. Axel, das Wort, wie er das da so stellt. Klasse. Und wir reden darüber, wie toll das alles ist. Aber wir müssen das umsetzen in der Gemeinschaft mit ihm, wenn wir mit ihm zusammen sind. Sonst wird das nichts mit unserem Wachstum. Dann bleiben wir immer in der Phase des Wartens, bis er wiederkommt. Und das möchte er, die Einladung schicken. Denke jetzt daran. Wir waren alle müde, wir waren alle eingeschlafen. Das kann passieren. In dieser Zeit, wenn du so eine lange Phase hast, will ich ja nicht damit sagen, dass Christsein immer was ganz Tolles ist, dass es dir nur gut geht. Das glauben manche Menschen. Die sagen sich, wenn ich mich bekehrt habe, dann geht es mir nur noch gut, dann ist ja Jesus da. Das kann ich überhaupt gar nicht bestätigen. Ich habe ein Trauma gehabt, was ich Jahre in mir gehabt habe. Ich habe zweimal die schwere Krankheit gehabt, dass man gesagt hat, das ist zum Tod. Ich habe mehrere Phasen in meinem Leben gehabt, die wirklich ermüdend waren, gerade da, wo ich so krank war. Und das kann man mit so einem Schlaf vielleicht vergleichen. Man war kaputt, man war krank. Ich habe eigentlich nur noch da gelegen. Ich war froh, dass ich atmen konnte. Aber durch die Gemeinschaft, die ich vorher mit meinem Herrn hatte, war denn, wie ich gesund war, zack, hier bin ich wieder. Du hast mich gerettet. Und du kommst in ein Danken rein, du kommst in ein Loben rein, weil du die Gemeinschaft gehabt hast. Wir brauchen Gemeinschaft, um Durststrecken, um Krisensituationen, um Situationen in unserem Leben, die wir einfach nicht sonst ertragen können. Dazu brauchen wir die tägliche Gemeinschaft, weil du weißt, dass nicht nur du deinen Herrn kennst, sondern dass auch Jesus dich kennt. Und er spricht zu dir, er wird dir Worte der Ermutigung und der Kraft geben. Und er wird dich stärken. Und er wird dir sagen, ich gehe mit dir da durch. Du wirst wachsen in all denen, aber ich lasse dich nicht fallen. Er lässt uns ja nicht fallen. Wir wollen Überwinder werden. Dadurch werden wir Überwinder. Wir jagen den Frieden und der Heiligung nach. Und ich fand das so herrlich. Wir jagen den Frieden und den Heiligen und der Heiligung nach. Und ich habe einen Bekannten, der ist Jäger. Und da musste ich so dran denken. Da habe ich gedacht, naja, der sitzt ja auch nicht zu Hause an seinem Esszimmertisch und wartet auf sein Schnitzel. Sondern der geht raus und sitzt in seinen Hochsitz und ist 15 Stunden beschäftigt, um einfach mal zu gucken, wann kommt das Wildschwein endlich, was ich schießen will. Und wir glauben manchmal, dass in gewissen Situationen, wir beten mal eben einmal zu Gott und sagen, komm, ne, hier, und jetzt darfst du funktionieren. Aber wisst ihr, kein Ehepartner möchte funktionieren und Jesus, unser Herr, möchte auch nicht funktionieren. Er möchte deine Liebe. Er möchte diese Liebe, die er dir gibt, erwidert haben. Er möchte, dass du mit ihm einfach in Gemeinschaft lebst. Wir jagen den Frieden und der Heiligung nach. Lasst uns Jungfrauen sein, lasst uns Herausgerufene sein, lasst uns Abgesonderte sein, die wirklich sein Leben widerspiegeln, die seine Liebe widerspiegeln. Diese enge Beziehung, die uns erfüllt. Das Müdewerden ist nicht das Problem. Das Schlafen ist nicht das Problem. Wir werden Überwinder. Was wir brauchen, ist eine enge Beziehung. Dieses Wandeln im Geist, was daraus nachher folgt, weil du immer mit ihm zusammen bist, wandelst du im Geist. Das ist etwas anderes als, ich habe Jesus kennengelernt. Und ein beständiges Lesen im Wort. Ein beständiges Lesen im Wort, das ist schon wichtig. Gemeinschaft unter Christen, die dich aufbauen, die dich ermutigen, aber die dich auch korrigieren. Die einfach sagen, kann das sein, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist in deinem Leben? Das macht man ja nicht, um dich runterzuziehen, sondern weil du wachsen sollst durch den Herrn. Und natürlich Gebet. Und in Gebet ist das schöne Wort gebe drin. Gebe Gott dein Herz. Gebe ihm dein ungeteiltes Herz. Lebe, lade ein, feier. Gründe eine Familie, baue ein Haus, starte eine Karriere. Pflege deine Hobbys, mach alles, aber mach alles mit und durch den Heiligen Geist. Mach alles ihm zur Ehre. Wenn wir essen und wenn wir trinken, sollen wir das ihm zur Ehre machen. Ja, essen und trinken, alles. Da, wo du bist, darfst du Gott ehren mit deinem Leben, so wie du lebst. Und ich selber stelle mir die Frage, gerade wie ich das ausgearbeitet habe, reicht etwas Äußeres? Reicht etwas Äußeres nur, weil man so aussieht? Oder wie ist meine innere Substanz? Was ist, wenn wirklich die Christenverfolgung hier bei uns passiert? Reicht dann meine innere Substanz aus, wenn mich einer fragt und sagt, und ich möchte, dass du dein Jesus absagst? bin ich dann so gefestigt, habe ich dann so eine Gemeinschaft mit ihm, dass ich sage, ich verlasse meinen Herrn nicht, denn er verlässt auch mich nicht. Nimm die Einladung an von Jesus Christus. Axel, würdest du auf die Bühne kommen und ein bisschen mit der Gitarre spielen? Nicht mein Äußeres, sondern meine innere Substanz erfüllt die Phase des Wartens. Und vielleicht ist hier jemand unter uns, der Jesus eigentlich noch gar nicht in seinem Herzen aufgenommen hat. Der sagt, nein, also so fest bin ich mit ihm noch nicht gegangen. Und ich möchte dich einladen, dass du überhaupt zu Jesus kommst, um dein Leben ihm zu schenken, ganz neu ihm zu widmen, vielleicht auch nochmal neu etwas zu erneuern, weil du merkst, das ist nicht das, was ich wirklich lebe, was ich jetzt gepredigt habe. Du darfst gerne nachher nach vorne kommen und ich würde für dich beten. Und sonst, wenn Axel spielt, würde ich ganz gerne ein paar Worte Gott zur Ehre vorlesen, wie ein Gebet. Und ich möchte den Heiligen Geist einladen und möchte euch dazu einladen, aufzustehen, wer kann, und möchte euch bitten, dass ihr euch, ja, euer Herz einfach öffnet, vielleicht eure Hände öffnet, um einfach zu empfangen, dass Jesus Christus das Öl einfach ausgießen kann, dass er dieses Öl, diesen Heiligen Geist uns schenkt. Und ich lade dich in die lebendige Nähe zu Jesus ein, denn hier entsteht Öl aus der Gemeinschaft mit ihm. Jesus Christus, und wir stehen hier und wir warten auf dich. Komm du mit deiner Herrlichkeit. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Wir stehen hier und wir warten auf dich, auf deine Berührung tief in unserem Herzen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der unsere Herzen öffnet und der uns zieht zu deinem Sohn. Deine Heiligkeit gieße aus über uns und in uns. So wie das Öl in der Lampe hineingegossen wird, gieße aus deinen Geist. Berühre jetzt einzelne Menschen durch deine Gegenwart und durch deine Kraft. Kraft und Freude sind da, wo du wohnst, Jesus Christus. Groß und wunderbar sind deine Werke. Dir, Jesus, sei alle Ehre, Herrlichkeit und Macht und Anbetung. Aller Sieg und Majestät kommt von dir. Wenn du spürst, dass Gott dich berührt, dass er dich anspricht in deinem Herzen oder du eine Berührung hast und du weiteres Gebet möchtest, kannst du einfach nach vorne kommen. Ein Beter wird sich dann zu dir stellen und wird für dich weiter beten. Du bist der Urheber des Lebens. Du bist der gute Hirte. Du bist barmherzig. Du bist gütig. Du bist liebevoll. Du bist die Wahrheit. Du bist mein Freund und mein Erlöser und mein Retter. Du bist der König der Könige. Du bist heilig. Du bist mein Glück. Du bist mein Friede. Du bist meine Kraft. Du bist meine Freude. Du bist zärtlich und du bist gütig und du bist meine Heilung. Du, Jesus, bist der Ausdruck Gottes. Du, Heiliger Geist, schenkst mir die Gegenwart. Ich lebe aus deiner Gegenwart. Du, Jesus, bist meine Quelle, die Quelle des Lebens. Durch die Gemeinschaft und Beziehung mit dir werden Ströme lebendigen Wassers von mir fließen. Dir alleine sei alle Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wer noch Gebet haben möchte, darf gerne nach vorne kommen. Die Gebetsleiterin Station darf gerne kommen. Sonst beende ich hiermit den Gottesdienst. Aber ihr dürft auch gerne in der Gegenwart einfach bleiben. Wer berührt ist, lasst für euch beten, damit Gott weiter an euch dienen kann. Habt unten Gemeinschaft, aber seid offen für gute Gespräche. Ehrt und lobt Gott da, wo ihr seid. Trinkt Kaffee, macht alles, tut alles, aber mit dem Heiligen Geist. Wir sehen uns gleich unten. Amen.